Ich möchte heute, oder wir möchten heute, über den Willen Gottes reden. Und was wir euch an Gedanken und Worten bringen werden, ist euch sicher nicht neu. Und doch möchten wir dies alles gemeinsam mit euch tief im Herzen haben.
Überschrieben ist dieser Textabschnitt: Was Gott tut, ist unbegreiflich. Ich bemühte mich, die Weisheit kennenzulernen, das Tun und Treiben auf dieser Welt zu verstehen. Doch ich musste einsehen, was Gott tut und auf der Welt geschehen lässt, kann der Mensch nicht vollständig begreifen, selbst wenn er sich Tag und Nacht keinen Schlaf gönnt. So sehr er sich auch anstrengt, alles zu erforschen, er wird es nicht ergründen. Und wenn ein weiser Mensch behauptet, er könne das alles verstehen, dann irrt er sich.
Wir haben die Zeit des Advents und das Treiben des Weihnachtsfestes hinter uns gelassen. Das neue Jahr mit allen guten Vorsätzen und Hoffnungen begonnen. Vor uns aber liegt weiterhin die Zeit des großen Advents. Das Warten, die Hoffnung auf das Wiederkommen unseres Herrn Jesus. Kein Kalender hilft uns da weiter, kein Datum, keine zeitliche Voraussage. Wir haben aber seine Verheißung: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und siehe, ich komme bald. Gott, der Vater, ist der Einzige, der diesen großen Tag kennt.
In Hebräer 2, die Verse 2 bis 4. Denn schon das Gesetz, das die Engel dem Mose überbrachten, war für alle verbindlich. Und jeder, der diese Gebote Gottes übertrat, erhielt seine gerechte Strafe. Wie viel weniger werden wir der Strafe entkommen, wenn wir Gottes unvergleichliches Rettungsangebot ausschlagen? Jesus Christus selbst hat es zuerst bekannt gemacht. Und es wurde uns von Zeugen bestätigt, die unseren Herrn mit eigenen Ohren gehört haben. Gott selbst hat diese Botschaft beglaubigt durch erstaunliche Zeichen und Wunder, durch seine machtvollen Taten und die Gaben des Heiligen Geistes, die er nach seinem Willen austeilt.
Wir spüren, wie schwer unsere Lebenszeit geworden ist. Die Menschen schauen voller Bangen in die Zukunft. Ich las, dass Wissenschaftler Gott für eine gefährliche Vorstellung halten und dadurch die Religion für fortschrittsfeindlich und gefährlich und zerstörerisch. Man denkt dabei auch rückwirkend an die Zeit der Kreuzzüge, der Hexenverfolgung oder heute an die Selbstmordattentäter, an den Konflikt zwischen Israel und Palästina und all die Schwierigkeiten, die sich aus Glaubens- oder Religionsgründen ergeben. Im Fernsehen hört man, dass eine hohe Prozentzahl der deutschen jungen Leute sich für sehr religiös hält. Von anderen Menschen hört man wiederum: Gott gibt es doch gar nicht. Ein Bekannter kam aus dem Urlaub zurück und erzählte: Wir saßen gemütlich beisammen und haben Gott einen guten Mann sein lassen. Für mich grenzte das an Spott oder sagen wir an Gleichgültigkeit. Menschen, die Gott nicht ernst nehmen und Namen, gab es schon immer. Hören wir mal Verse aus dem Psalm 10, wie diese Menschen beschrieben wurden.
Ich lese die Verse 3 bis 6 und den Vers 11. Diese Gauner sind auch noch stolz auf ihre habgierigen Wünsche. Geld geht ihnen über alles und für Gott haben sie nichts übrig. Mit wüsten Sprüchen ziehen sie über ihn her. Hochnäsig behaupten sie: Gott, den gibt's doch gar nicht. Was soll der uns denn heimzahlen? Was für ein Trugschluss. Noch geht alles nach Wunsch. Dass du sie verurteilen wirst, lässt sie kalt. Sie verhöhnen alle, die sich ihnen in den Weg stellen und spotten: Euer Gott ist ja so weit weg. Uns haut nichts um. Das hat noch keiner geschafft. Und daran wird sich auch nichts ändern. Was wir tun, interessiert Gott gar nicht, reden sie sich ein. Außerdem hat er doch ein schlechtes Gedächtnis.
Nietzsche hat zu seiner Zeit in überheblicher Menschlichkeit gesagt: Wir haben Gott getötet, wir verkündigen den Übermenschen. Thomas von Aquin ist der Meinung, erst dann kennen wir Gott wirklich, wenn wir glauben, dass Gott über alles weit hinausgeht, was wir über Gott denken. Selbst Dietrich Bonhoeffer sagte: Einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Das heißt doch, dass unsere menschliche Vorstellung nicht ausreicht. Gott ist nicht nur groß oder klein, er ist unendlich. Können wir uns einen Gott vorstellen, der allmächtig, allgegenwärtig, allwissend, gerecht und heilig ist? Es gibt keinen Winkel dieser Erde, den Gott nicht kennt. Keinen Gedanken in uns, keine Tat, nichts ist ihm fremd. Kein Mensch kann vor ihm entfliehen. Wir können uns nicht verstecken wie Adam und Eva, nachdem sie den Apfel gegessen hatten. Stülpen wir uns alle eine eigene Vorstellung unseres Gottes über unser Haupt und erwarten von ihm Dinge, die er dann nicht erfüllen? Wie oft wird der Name Gottes sinnlos ausgerufen? Oh Gott, bei Schwierigkeiten. Oh Gott, wenn ich einen Schreck bekomme. Hören wir dazu den Psalm 139, die Verse 7 bis 12.
Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel hinauf, du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Wünschte ich mir, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen. Das Licht um mich her soll zur Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkel nicht finster. Die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht.
Ich möchte euch ein menschliches Beispiel vorlesen. Wir kaufen uns ein Navigationsgerät vor kurzer Zeit. Ihr kennt die Dinger für das Auto. Dieses Gerät brauchte also nur einen Ausgangspunkt und ein Ziel unserer Fahrt. Durch Bild und Ton werden wir in Richtung Ziel geleitet. Als wir bei der Rückfahrt in unsere vertraute Gegend kamen, zeigte das Gerät an, rechts rumfahren. Und wir amüsierten uns und sagten, jetzt hat er sich geirrt. Denn wir mussten unserer Meinung nach links rumfahren und taten es auch. Erst später erfuhren wir dann, dass dieser Weg, den das Gerät gezeigt hat, viel kürzer und einfacher gewesen wäre. Sind uns in unserem Leben nicht auch oft eigene Wege vertrauter als Gottes Wege? Und dann kommt später oft der Gedanke, ach, hätte ich das doch anders gemacht. Sollte uns nicht eher das Vertrauen erfüllen, diesem Gott nahe zu sein, damit wir seinen Willen erkennen und tun? Wie antwortet Gott Mose, als dieser nach seinem Namen fragt? Es heißt im 2. Mose 3, 14 und 15.
Gott antwortete: Ich bin euer Gott, der für euch da ist. Darum sagt den Israeliten: Ich bin für euch da, hat mich zu euch gesandt. Ja, der Herr hat mich geschickt, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich mit diesem Namen anreden, wenn sie zu mir beten.
In anderen Übersetzungen heißt es zum Teil auch, ich bin, der ich bin. Also er ist jedenfalls immer da, immer irgendwie davor. Immer mehr Menschen in der Zeit haben Probleme mit einem Gottesbild. Ist Gott eine Person? Erhört Gott unsere Gebete? Warum beten wir dann so oft, ohne Erfüllung zu finden? Beschützt Gott die Menschen vor Leid? Warum dann so viel Gewalt, Kriege, Krankheiten? Viele Menschen finden keinen Gott mehr, an den sie sich wenden können. Sie empfinden eine große Leere, mit Doppel-E geschrieben. Ein prominentes Beispiel für diese Erfahrung des Nichts ist Mutter Teresa. Wie erst jetzt 10 Jahre nach ihrem Tod bekannt wurde, hat sie in ihren Tagebüchern festgehalten, wie sehr sie solche Gottesferne erlebt hat. Ich möchte Gott so sehr lieben, wie er noch nie geliebt worden ist. Aber da ist diese schreckliche Leere, dieses Gefühl der Abwesenheit Gottes. Der Platz Gottes in meiner Seele ist leer. In mir ist kein Gott. Er will mich nicht. Vielleicht gibt es ihn gar nicht. Wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass Gott einen Plan für diese Welt gemacht hat. Sollte er vielleicht diesen vollkommenen Plan um unsere Wünsche willen, die unvollkommen sind, ändern? Ich glaube, keine Opfer und Gebete machen Gott handsam und gefügig. Gott lässt sich von uns Menschen nicht verplanen. Er ist anders, als Menschen meinen, die ihn zu kennen glauben. Ihn kennen ist Vertrauen, dass wir in Gottes Tun haben sollten, auch wenn es nicht unseren Wünschen entspricht. Oft ist das alles auch nur eine Zeitfrage des Geschehens. Im ersten Viertel unseres Jahres, unserer Jahreslektion, war von Jesus die Rede, dass er seit vielen Begebenheiten seine Jünger zum Vertrauen und zum Glauben erziehen wollte. Kann nicht auch Gottes Nichterfüllen unserer Wünsche oft eine Erziehungsmaßnahme sein? Auch um seinen Willen zu erkennen. Wenn Gott sagt, er ist der, der er ist, dürfte meine Antwort nur lauten, und ich vertraue dir, ich höre auf dich. Herr, ich will nach deinem Willen leben. Sicher ist das oft schwierig, und doch sollten wir auch bei allen unseren Wünschen und unserem Tun bedenken, dass die oft unangenehmen Folgen unserer Taten von uns getragen werden müssen. Ich erinnere an David und Bathseba. Wir kennen die Geschichte. Wir wissen, dass sie ein gemeinsames Kind hatten, ein uneheliches, und dass dieses Kind sterben musste. Trotz der Bitten und des demütigen Verhaltens Davids. David verstand das Tun oder das Urteil Gottes. Er lernte, Gott lässt nicht mit sich handeln. Nichts abhandeln. Gott vergab David, aber den Verlust des Kindes musste er ertragen. Von jeher haben wir Menschen versucht, Gott unseren Plänen dienstbar zu machen. Ein Beispiel: Es war Krieg zwischen den Philistern und Israel. Israel brauchte Gott nicht. Es holte die Bundeslade als Ersatz zu sich. Doch auch sie fiel nach hartem Kampf in die Hände der Philister. In diesem Kampf mussten viele Menschen aus Gottes Volk sterben, denn Gott war nicht mit ihnen. Gott ist da, wenn er selbst es will. Wenn uns im Leben plötzlich Krankheiten, Leiden, Tod, Arbeitslosigkeit überfallen und wir keinen Sinn darin sehen, kommt unsere große Herr-Warum-Frage. Dann ist es, als wäre der, dessen Name doch lautet, ich bin da bei euch, ich bin, der ich bin, als wäre er nicht da, und wir suchen nach Licht, um es zu verstehen.
Ich lese Texte aus Jesaja 55, die Verse 6 bis 11. Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Betet zu ihm, solange er euch nahe ist. Hast du dich gegen Gott aufgelehnt? Bist du eigene Wege gegangen und eigenen Plänen gefolgt? Dann hör auf damit. Kehr deinem alten Leben den Rücken und komme zum Herrn. Er wird sich über dich erbarmen. Unser Gott vergibt uns, was auch immer wir getan haben. Er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind doch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denkt an den Regen und den Schnee. Sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar. Alles sprießt und wächst. So bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat und er hat genügend Brot. Genau so ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will. Und es führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Machen wir eine kleine musikalische Pause, die zum Nachdenken anregen will oder anregen möge.
Wenn auch unsere Gebete nach unserer Meinung oft nicht gehört oder erhört werden, sind und bleiben sie doch die engste Verbindung mit Gott. Denn wir dürfen alle unsere Sorgen, aber auch Freude und Trauer bei ihm abladen, im Glauben und Vertrauen auf sein Ich bin da. Auch wenn wir immer wieder versuchen, statt dein Wille geschehe, wie der Herr Jesus uns vorgelebt hat, soll das heißen, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Wissen wir doch, dass Gottes Wille das Beste für uns ist. Beten ist ja kein Gespräch mit Gott, sondern zu Gott. Denn er antwortet auf seine Weise früher oder später. Es heißt in der Bibel immer so schön, wenn die Zeit erfüllt ist. Albert Schweitzer sagte uns, beten können heißt zuerst danken. Martin Buber erzählte folgende Begebenheit. In einer Stadt lebte ein Mann, von dessen Frömmigkeit die Leute so oft redeten, dass man ihm den Beinamen den Frommen gab. Als er krank wurde, brachte man ihn zum Rabbi Nachum, auf dass er gesegnet würde. Sie berichteten diesem, dass er der Fromme genannt würde. Ich weiß nicht, sagte der Rabbi, was das ist, ein Frommer. Und auch von meinem Vater habe ich nichts darüber erfahren. Aber ich meine, es wird eine Art Kleid sein. Der Oberstoff ist aus Überhebung und das Futter aus Groll und genäht ist es mit den Fäden der Schwermut. Auch zur Zeit Jesu gab es viele fromme Menschen, die nicht unbedingt der wirklichen oder echten Frömmigkeit entsprachen. Denken wir an den Pharisäer und Zöllner. Sie wollten beide beten. Selbstsicher stand der Pharisäer da und verkündete, was er von sich hielt und was er alles getan hatte. Der Zöllner schämte sich seiner Unehrlichkeit. Gott sei mir Sünder gnädig, waren seine Worte. Dostojewski schreibt in einem seiner Bücher, meiden Sie die Unehrlichkeit. Die Unehrlichkeit sich selbst gegenüber ganz besonders. Diese Ehrlichkeit gibt uns die Kraft, so zu Gott zu gehen, wie wir sind. Der Zöllner machte nicht andere schlecht oder setzte sie herab wie der Pharisäer, damit er besser dastehe. Unserem Gott, der das Herz ansieht, kann man äußerlich nichts vormachen. Der bußfertige Sünder steht Gott näher als der selbstgerechte Bekenner. Wir sollten nicht vergessen, dass wir mit jedem Tun und Sagen vor einem wissenden Gott stehen. Darum sollten wir nicht die Schuld woanders suchen, sondern eben ehrlich vor uns sein sollen. Wie schreibt Bruder Johann Gerhard, kurz und bündig. Er sagte nach irgendwelchen Dingen, Gott weiß es sowieso. Dann kamen wir dahin, Gott für seine unendliche Gnade zu danken. Beten ist das einzige Mittel, um Ordnung und Frieden in unser Leben zu bringen. Nicht Gott braucht unsere Gebete, wir brauchen sie, um Mut und Hoffnung zu schöpfen, seinen Willen zu erkennen und anzunehmen. Wir wissen, als Gott den Zeitpunkt für gekommen hielt, tat er das größte Wunder aller Zeiten. Gott wurde Mensch. Jesus kam auf diese Erde, um den Willen des Vaters zu erfüllen und zu lehren. Es war eine große Aufgabe, die er da übernommen hatte, die Menschen mit Gott zu versöhnen, besser verstehen zu lernen und Gott zu verherrlichen. Jesus hat nichts ohne Zustimmung des Vaters. Er verkündigte immer nach seinem Willen. Er tat Wunder und redete mit den Menschen und er gewann Menschen, die mit ihm gingen, nämlich seine Jünger. Eines Tages fiel den Jüngern auf, dass Jesus fast immer in Gleichnissen redete und sie fragten, warum sprichst du die Dinge immer in Gleichnissen? Jesus antwortete in Matthäus 13.
Und zwar in den Versen 10 bis 13. Später kamen seine Jünger zu ihm und fragten ihn, weshalb verwendest du solche Vergleiche, wenn du zu den Leuten redest? Jesus antwortete, ihr könnt die Geheimnisse des Reiches Gottes verstehen. Anderen sind sie verborgen. Denn wer schon viel versteht, dem wird die volle Erkenntnis geschenkt werden. Wer aber wenig versteht, dem wird auch noch die geringe Erkenntnis verloren gehen. Deshalb rede ich in Gleichnissen. Denn obwohl sie Augen haben, erkennen sie nichts. Und obwohl sie Ohren haben, verstehen sie doch nichts.
Sehr oft sprach Jesus auch über Samenkörner, aus denen die Frucht kommen kann. Und oft sprach er über Heilungen von Glauben, auch von großem Glauben. Bis die Jünger eines Tages danach fragten. Wir lesen es im Lukas 17, 5 und 6.
Die Jünger baten Jesus eines Tages: Herr, wie kann unser Glaube groß und fest werden? Darauf antwortete er: Auf einen großen Glauben kommt es gar nicht an. Selbst wenn euer Glaube so winzig wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr diesem Maulbeerbaum befehlen: Reiß dich aus der Erde und verpflanze dich ins Meer. Es würde sofort geschehen.
Das heißt doch, wenn wir auch nur ein winziges Samenkorn von Gottes Wort streuen und es würde fest im Herzen eines Menschen sein, kann es zu einer großen Pflanze werden, in der die Vögel nisten. Das heißt, es kann im Glauben wachsen und sogar zum großen Glauben werden. Christus hat uns mit Gott versöhnt, auch wenn es viele Menschen nicht erkennen oder erkennen wollen. Durch ihn durften wir Gottes große Liebe zu uns Menschen erfahren. Er wurde der Weg zu Gott, denn er sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg, auch wenn wir Menschen uns noch so klug dünken. Wenn wir sagen, wir lieben Gott und meine damit alles erfüllt zu haben, dann sollten wir Matthäus 7, Vers 21 bis 23 lesen.
Und das wird unser letzter Text sein. Nicht, wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Am Tag des Gerichts werden zwar viele sagen: Aber Herr, wir haben doch deine Wahrheiten gepredigt. Wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mächtige Taten vollbracht. Aber ich werde ihnen antworten: Ihr habt nie wirklich zu mir gehört. Was ihr getan habt, das habt ihr ohne mich getan. Geht mir aus den Augen.
Ja, liebe Geschwister und Freunde, Gott wurde Mensch für uns, damit wir durch seine Liebe den Weg zum ewigen Leben gehen dürfen. Nehmen wir unser Leben aus seiner Hand, damit wir seinen Willen erkennen und tun und seiner Gnade gewiss sind. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit uns allen. Amen. Lasst uns beten. Unser Gott und Schöpfer, dessen Unendlichkeit für uns Menschen nicht fassbar ist. Wir stehen vor dir ohne Geheimnisse, ohne Ausreden für unser Tun, denn du weißt alles von uns. Jeden Gedanken, jeden Plan kennst du von uns, von jedem Einzelnen. Nichts können wir vor dir verbergen, auch wenn es uns nicht immer bewusst ist. Du siehst und hörst alles. Du kennst unsere Beweggründe. Du siehst in unser Herz, ja, du kennst uns mit Namen. Herr, so bitten wir, vergib uns alles, was falsch ist, alles, was ohne Liebe geschieht, alle Anfeindungen und Missachtungen unserem Nächsten gegenüber. Wir sind alle auf dem Weg zu dir und folgen dem Herr Jesus, der uns diesen Weg frei gemacht hat. Herr, lass uns deinen Willen erkennen. Wir möchten alle gemeinsam bei dir ankommen, unsere Kranken, unsere alten und jungen Geschwister und unsere Kinder. Er segne unsere Schritte und habe im Namen Jesu Dank für deine Liebe und Treue. Amen.